An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group, ihrem Personaldienstleister im Gesundheitswesen. Sie brennen für Notfallrettung, Notfallmedizin oder Notfallpflege und lieben Herausforderungen. Dann schauen Sie kurz in die Shownotes. Die Hire a Doctor Group vermittelt Vertretungskräfte aus Medizin, Rettung und Pflege bundesweit in Rettungsdienste und Notaufnahmen. Wir bieten flexible Jobs und eine attraktive Bezahlung. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du einen Podcast aus unserer Kooperationsreihe mit Notfallguru. Wir sprechen mit Dr. Isabel Lück zum Thema Update präklinische Schmerztherapie.
Viel Spaß beim Zuhören.
Alles klar, dann heute live aus dem Auto zugeschaltet sozusagen. Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich darf heute ein weiteres Mal sprechen mit Isabel Lück aus dem Team von Notfallguru. Isabel, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Kai, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch total. Und ja, passend zu dem zu diesem ungewöhnlichen prähospitalen Zustand, in dem ich hier bin, sprechen wir heute über prähospitale Analgesie, also Schmerzmedikation im prähospitalen Bereich beziehungsweise im Bereich der Notfallambulanz. Wenn ich mit dir sprechen darf, dann handelt es sich eigentlich immer um so Neuigkeiten aus dem Bereich der Notfallmedizin. Und das heißt, es gibt auch im Bereich der Schmerzmedizin, der Analgesie, gibt es auch eine neue Leitlinie, über die wir sprechen wollen. Hast du Lust, mal da was von zu erzählen?
Ja, gerne. Also wir haben es auch in der Notfallguru-Woche Anfang April schon veröffentlicht. Und zwar gibt es eine neue europäische Leitlinie zu dem Thema Analgesie in der Notfallmedizin. Die beinhaltet sowohl die Präklinik als auch die Notaufnahme und ist von der EUSEM, also der European Society for Emergency Medicine, veröffentlicht worden. Und ist jetzt nochmal aktualisiert worden. Die gab es schon 2020 aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen, die es aktuell gibt. Also sowohl die Opioidkrise, auch wenn die in Deutschland nicht ganz so vertreten ist, Gott sei Dank, wie in anderen Ländern, aber auch bedingt durch die ganzen Notaufnahmestrukturen mit langen Wartezeiten, Overcrowding, knappen Ressourcen, wo einfach gesehen wurde, da gibt es einen langen Abschnitt auch in der Leitlinie, dass die Schmerzen, die ja schon in der Hälfte der Fälle fast ein Vorstellungsgrund sind, das ist, was dann häufig auch hinten rüber fällt. Und von daher finde ich dieses Thema spannend, es betrifft uns alle und wir können ja einmal ein bisschen darüber berichten, was in der Leitlinie steht, auch wenn es das eigene Lesen natürlich nicht ersetzt von den ganzen Seiten, aber ein paar Punkte anzusprechen macht ja meistens Sinn.
Sehr gerne, du sagst es gerade schon, es ist ein hoch relevantes Thema eigentlich für alle, die in der Medizin arbeiten. Was sind denn so für dich so die wichtigsten Punkte, die da rausstechen, die wichtigsten Empfehlungen für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Schmerzen im Notfallsetting?
Also die Leitlinie hat auch einen allgemeinen Teil zu der Schmerztherapie und geht vor allem am Anfang darauf ein, dass halt die Oligoanalgesie, also zu wenig Analgesie bei Schmerzen, eigentlich das Hauptproblem sind. Und das, was mich besonders trifft daran, ist, dass es häufig halt die Kinder sind, die zu wenig Medikation bekommen. Das heißt, als erster Punkt, den man mitnehmen könnte, wäre, dass wenn man Kinder in der Notaufnahme hat, dass man sich da doch frühzeitig ein Konzept überlegt und die nicht leiden lässt, nur weil sie sich vielleicht nicht so adäquat äußern können wie Erwachsene. Also das finde ich einen Punkt, den man irgendwie auch schon mal gehört hat, aber den es sich zu wiederholen doch lohnt. Der zweite Punkt, sowohl die Präklinik als auch die Notaufnahmen betreffen, sind Schmerzkonzepte, die auch aufgrund von den früheren Kontaktpunkten von nichtärztlichem Personal, also NotfallsanitäterInnen und auch Pflegekräften, interdisziplinär gestaltet sein sollten. Das heißt, dass auch nicht nur bei Erwachsenen, auch in der Pädiatrie es Schmerzkonzepte geben sollte, wo die Krankenschwestern oder auch NotfallsanitäterInnen Schmerzskalen erheben können, abhängig vom Alter, abhängig auch von Demenz etc. Da gibt es ja auch genügend validierte Skalen und dann schon was geben können, ohne dass der Arztkontakt erfolgt sein musste. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, der jetzt gar nicht eine spezielle Therapieempfehlung ist, sondern einfach nochmal allgemein wiederholt, was man machen kann.
Also sowas genau, wie feste Schemata, nach denen man Bedarfsmedikationen geben kann. Ja.
Genau. Und es wird natürlich nochmal darauf hingewiesen, dass man auch nicht medikamentöse Maßnahmen nutzen sollte, vor allem bei Kindern. Dazu zählt halt auch Ablenken oder eine Kühlung etc. Aber das reicht halt nicht aus, um nochmal an den Punkt der Oligoanalgesie zurückzuschließen. Aber dass man das auch mitbedenken sollte und natürlich die Ursachen behandeln sollte, aber dass man trotzdem frühzeitig starten sollte. Und da ist nochmal ein Punkt, den die auch nennen, nicht nur die interdisziplinäre Applikation von Schmerzmitteln, sondern auch, dass während zum Beispiel Maßnahmen erfolgen müssen, wie eine Zugangsanlage etc., dass man in der Zeit auch schon anfangen sollte, Schmerzmittel beispielsweise intranasal oder inhalativ auch zu geben. Also das, finde ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man mitnehmen kann, dass man nicht immer auf den Zugang erst warten muss, sondern auch vorher schon was verabreichen könnte.
Wenn man jetzt über starke Schmerzen spricht, ne, dann ist es ja auch so, dass sich immer noch so der Mythos hält, ich weiß nicht, wie das ist, ich bin ja in diesem Setting nicht beruflich tätig, dass immer erst noch ein Arzt oder ein Notarzt danach gefordert werden muss, um starke Schmerzen zu behandeln. Ist das was, was immer noch so Versorgungsrealität ist oder hat sich da was geändert? Und was sagen diese Empfehlungen, diese neuen Leitlinien dazu?
Hey, schmeiß die alten Aufklärungsflyer und Handouts weg. Ob Shared Decision Making, Patientenaufklärung, Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder das Lernen in der medizinischen Ausbildung. Die PraxP, unser cloudbasiertes und voll digitalisiertes Lernkonzept für das Gesundheitswesen. Lass dich unverbindlich beraten. kontakt@klinisch-relevant.de.
Also die Empfehlungen gehen schon darauf ein, dass man standardisierte Protokolle haben sollte, wo auch schon was verabreicht wird. Meistens wird dann bei schwersten Schmerzen, weil es ja meistens auch dann eine schwerwiegendere Ursache hat, zumindest geht man ja davon aus, dann ärztlicher Kontakt gefordert. Und wenn man sich die Triage-Systeme anschaut, jetzt zumindest für die Notaufnahme, dann sind ja auch stärkste Schmerzen ein Grund für einen früheren Arztkontakt. Also das geht mit einher, es geht aber vor allem halt dann in der Leitlinie darum, dass man diese Zeit trotzdem überbrücken kann, indem schon was gegeben wird. Und in der Leitlinie ist es auch immer aufgeschlüsselt, also in milde Schmerzen, moderate Schmerzen und schwere Schmerzen. Und zwar hat die Leitlinie dafür zwei Tabellen zur Verfügung gestellt. Und zwar eine Tabelle für unter 15-Jährige, aber auch über einem Jahr alte, also zwischen dem ersten Lebensjahr und dem 15. Lebensjahr einschließlich. Und die zweite Tabelle gilt für Erwachsene, also ab dem 16. Lebensjahr. So haben die das aufgeteilt. Und der Grund für die auch in Anführungsstrichen neuen Empfehlungen ist, dass man gesehen hat, dass für die stärksten Schmerzen erst meistens Morphin oder auch beispielsweise Ketamin gegeben wird. Und hier empfiehlt die Leitlinie sowohl bei den unter 16-Jährigen, also zwischen 1. und 15. Lebensjahr, als auch bei den über 16-Jährigen, das schon frühzeitiger zu geben. Also für den moderaten Schmerz empfehlen die das schon. Und für den schwersten Schmerz ist es dann meistens eher dann tatsächlich das Fentanyl oder auch Morphin IV. Das ist so ein Punkt, den die Leitlinie sehr betont. Eine andere konkrete Empfehlung ist oder eine konkrete Nicht-Empfehlung ist, Tramadol und Codein hat nichts mit der Notfallbehandlung zu tun. Codein ist jetzt in Deutschland nicht so verbreitet, aber Tramadol ja manchmal schon. Und die Leitlinie sagt hier einfach ganz klar, dass unabhängig auch vom Alter es einfach einen limitierten Effekt hat, beide Medikamente, und es deutlich bessere Alternativen gibt. Die Leitlinie spricht sich tatsächlich auch gegen Oxycodon aus, was in vielen Notaufnahmen ja schon auch nochmal der Standard ist. Und zwar einfach, weil es das Medikament, das Morphin ist, das Opiat ist, mit der größten Euphorie als in Anführungsstrichen Nebenwirkung. Hier spielt das nochmal auf die Opioidkrise ein, die ja auch ein Grund dafür war, das nochmal neu aufzulegen. Und was auch interessant ist, ist, dass tatsächlich das Metamizol nur auftaucht bei den Erwachsenen, also gar nicht bei den Kindern. Und nochmal klar hingewiesen wird, dass es eigentlich nicht Mittel der Wahl ist wegen der Gefahr der Agranulozytose. Das fand ich, waren einfach nochmal Punkte, die man sich ja einfach nochmal vor Augen führen könnte. Ansonsten ist es so, unabhängig vom Alter, dass bei milden Schmerzen sollte eher topische Analgesie, also Lokalanästhetika oder halt Ibuprofen und PCM gegeben werden, wobei hier klar der Hinweis ist, dass man die gleichen Wirksubstanzen, also NSARs, nicht kombinieren sollte. Und für den moderaten Schmerz schon, wie gesagt, auch das orale Morphin oder auch IV-Ibuprofen und Paracetamol oder halt tatsächlich dann das Ketamin, entweder intranasal, IV oder auch tatsächlich nennt die Leitlinie auch inhalativen Applikationsweg als Möglichkeit und dann halt die Regionalanästhesie, also den Nervenblock, den es ja in ganz vielen Studien auch schon gut belegt ist bei Hüft-OP oder Thoraxdrainage, aber noch nicht ganz so gut umgesetzt wird auf den Notaufnahmen in Deutschland.
Ja, das heißt, wenn man so runterbricht, dann sind es doch nur eine Reihe von Medikamenten, die dann eigentlich so in Frage kommen, richtig?
Genau, also die haben es letztendlich nochmal limitiert, also eher kein Codein, eher kein Tramadol, eher kein Oxycodon, eher kein Novalgin. Dafür betonen sie halt die NSARs, also Ibuprofen oder auch das Paracetamol per OS oder auch IV bei moderaten Schmerz, das orale Morphin schon ab moderaten Schmerz, IV eher bei dem schweren und halt das Ketamin mit einer analgetischen Wirkung, sowie halt die ganzen Regionalverfahren und halt auch die nicht-medikamentösen Maßnahmen natürlich. Das sind so die Optionen, die dort genannt werden. Es werden noch weitere inhalative Substanzen genannt, die wir aber in Deutschland nicht zur Verfügung haben. Deshalb würde ich da jetzt nicht noch mal groß drauf eingehen. Ja. Was sie auch sagen ist, dass sobald man, dass man Naloxon vorhalten sollte, und auch wenn es Richtung Entlassung geht, dann ist es so, dass tatsächlich nochmal der Hinweis kommt, dass man maximal 2 bis 3 Tage die niedrigstmöglichsten, niedrigpotentesten Opioide mitgeben sollte, aber am besten eigentlich gar nicht.
Ich denke, so Patientengruppen wie geriatrische Patienten und Schwangere sind natürlich jetzt nochmal Sonderfälle. Ich weiß nicht, ob die auch nochmal in dieser Leitlinie speziell adressiert werden. Aber ich denke, es macht Sinn, jetzt primär erstmal so den normalen Patienten, in Anführungszeichen, erwachsen und als Kind zu beschreiben. Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch geriatrische Patientinnen und Patienten ja dann ein bisschen anders gelagert sind, ne?
Ja, tatsächlich, weil man ja einfach weiß, dass diese Medikamente teilweise die Sturzneigung erhöhen oder auch primär auch zu einem Delir führen können. Da ist es ja tatsächlich so, dass beispielsweise diese Regionalblöcke total gute Daten eigentlich haben für die erste Schmerzfreiheit und Mobilisierung, allein bei den Hüftfrakturen. Ist aber natürlich häufig dann mit mehr Ressourceneinsatz verbunden, mit vielleicht auch einem anderen Personal, was eigentlich im OP steht, nämlich der Anästhesie, weil es in den Notaufnahmen vom Personal her, was dort regelhaft eingesetzt wird, ein Skill ist, der ja nicht immer gekonnt wird. Aber vor allem bei so älteren Patienten geht das ganz viel in die Richtung eher, dass man tatsächlich die Regionalanästhesie bevorzugen sollte.
Ja. Ja, spannend. Also wir packen diese neue Leitlinie in die Shownotes und damit das jeder nachlesen kann. Ich meine, Ziel war ja auch zu sensibilisieren, dass es da Neuigkeiten gibt, dass es da neue Empfehlungen gibt, die man sich durchaus mal zu Gemüte führen sollte. Danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, Isabel. Macht immer Spaß, mit dir zu sprechen.
Ja, danke an dich, Kai. Mir auch. Und wir hören uns spätestens nächsten Monat.
Genau, nächsten Monat, wenn es wieder um wichtige Themen aus der Notfallmedizin geht. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke, Kai. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.